Okay, Onda.
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Willkommen bei Onda Info. In der heutigen Sendung berichten wir über aktuelle politische und gesellschaftliche Themen aus Lateinamerika und aus der migrantischen Community in Berlin. Wir lassen betroffene Menschen und AktivistInnen zu Wort kommen. Zuerst geht es um illegale Adoptionen in Chile zwischen den 60er und 90er Jahren. Viele Kinder wurden ihren Familien weggenommen. Bis heute suchen Mütter und Kinder nach der Wahrheit. Eine AktivistInnengruppe, Hijos y Madres del Silencio, ist gerade auf Besuch. Sie kämpfen für Aufklärung und Gerechtigkeit. Dann blicken wir nach Kuba. Dort verschärft sich die Energiekrise. Gleichzeitig wirkt die wirtschaftliche Blockade weiterhin stark. In Berlin gab es dazu eine Demonstration. Menschen gingen auf die Straße, um gegen die Blockade zu protestieren und Solidarität zu zeigen. Im dritten Beitrag hören wir Stimmen aus El Salvador. AktivistInnen berichten über den Ausnahmezustand, der seit Jahren gilt. Viele Menschen fühlen sich sicherer. Aber zu welchem Preis? Wir fragen nach den Folgen für Menschenrechte und Freiheit. Zum Schluss gibt es einen kurzen Bericht von Radio Matraca. Es geht um den Besuch von Boca Floja in Berlin, ein mexikanischer interdisziplinärer Künstler afroindigener Herkunft. Wir hören auch einen kleinen Ausschnitt aus seinem neuen Album. Bleibt dran!
Über 20.000 Neugeborene und Kinder wurden zwischen den 1960er und 1990er Jahren aus Chile in Länder des globalen Nordens in Adoption gegeben. Vielen leiblichen Müttern wurden dabei die Kinder weggenommen. Chilenische Gerichte sprechen mittlerweile von Kindesraub und kriminellen Vereinigungen. Die Opfer suchen bis heute nach ihren Angehörigen, auch in Deutschland. Ende Februar in Berlin. Zwei Chileninnen sind zu Besuch in Deutschland. Die Aktivistinnen Marisol Rodriguez und Ana María Olivares sitzen im Vorstand des Vereins Hijos y Madres del Silencio, zu Deutsch etwa Kinder und Mütter des Schweigens, kurz HMS. Sie erzählen vom Beginn ihrer Arbeit.
Als die mittlerweile erwachsenen Kinder aus dem Ausland in Chile ihre leiblichen Eltern suchten, brachten sie alle ihre Dokumente mit. Sie dachten, ihre Adoption sei legal. Wir fanden also in Chile die leiblichen Mütter, doch diese sagten, ihr betrügt mich, mein Sohn ist gestorben. Ihr Engel, der angeblich im Himmel war, kam plötzlich aus einem anderen Land.
Die Aktivistinnen bemerkten, vielen Müttern hatte man nach der Geburt erzählt, ihr Kind sei tot geboren. Der Leichnam wurde ihnen allerdings nie ausgehändigt. Es hieß, er sei für medizinische Zwecke bestimmt. Anderen Müttern nahm man die Kinder schlichtweg weg und sagte, sie hätten nun eine bessere Zukunft.
Wir haben recherchiert und mehr als 20 Länder gefunden, in die Kinder gebracht wurden. Eines davon ist Deutschland. Hier wissen wir bis heute nicht, wie viele Kinder hingebracht wurden. Aus anderen Ländern haben wir mittlerweile Zahlen. Nach Schweden gelangten 2.200 Kinder, nach Frankreich 1.716. Allein in Sardinien, in Italien, zählen wir bislang 500 Adoptierte.
Solo en la isla de Cerdeña en Italia hay 500.
Im Publikum sitzt Hector Mangelsdorf, der in diesem Kontext mit seinem Vornamen angesprochen werden will.
Geboren wurde ich 1973 in Chile und meiner leiblichen Mutter im Alter von ca. 9 Monaten von den damaligen Autoritäten gewaltsam entrissen und schließlich zur Adoption freigegeben. Adoptiert hat mich dann ein deutsches Ehepaar, wobei heute schwer nachzuvollziehen ist, ob sie sich der illegalen Umstände dieses Prozesses bewusst waren. HMS habe ich es zu verdanken, dass ich letztes Jahr nach über 50 Jahren meine leibliche Mutter wiedergefunden habe. Für mich ist es eine unglaubliche Bereicherung, meine leibliche Mutter wiedergefunden zu haben. Und dazu kamen ja auch schlagartig 4 Schwestern und ein Bruder mit all den Kindern, Cousinen, Cousins, Onkel und Tanten. Viele offene, teils subtil bohrende Fragen und Ungewissheiten nach der eigentlichen Herkunft, den eigentlichen Wurzeln, sind für mich nun beantwortet. Und für meine leibliche Mutter war es immens wichtig, mir endlich von Angesicht zu Angesicht versichern zu können, dass sie mich niemals, niemals freiwillig weggegeben hat.
Der chilenische Staat hat sich mittlerweile dem Thema angenommen. Im Juni 2024 erklärte der mittlerweile abgetretene Präsident Gabriel Boric:
Es ist sehr schwerwiegend und trotzdem weiß man wenig über die Zwangsadoptionen, die zwischen den 60er und 90er Jahren stattgefunden haben. Wir glauben, dass mehr als 20.000 Kinder betroffen sein könnten. Die Familien brauchen Unterstützung, um sich wiederzufinden und ihre eigene Geschichte und Identität kennenzulernen.
Noch kurz vor dem Ende seiner Amtszeit überhändigte Boric den Aktivistinnen von HMS einen Abschlussbericht. Dort wurde festgestellt, dass es sich bei den irregulären Adoptionen um Menschenrechtsverletzungen handelte. Deswegen sollte der Staat in einer eigens einberufenen Kommission die Vorgänge weiter untersuchen und Maßnahmen zur Wiedergutmachung vorschlagen, so der Bericht. Bereits im Juni 2025 wurden die ersten 6 Personen in einem Gerichtsverfahren verurteilt. Der zuständige Richter sah es als erwiesen an, dass die Beschuldigten eine kriminelle Vereinigung bildeten, um Kinder zu stehlen und an ausländische Ehepaare zu übergeben. Die chilenische Historikerin Karen Alfaro forscht zu dem Thema und verbindet es mit der von 1973 bis 1990 herrschenden Militärdiktatur in Chile.
Yo creo que había una demanda de niños por parte de y una presión en el fondo por disminuir la cantidad de niños en situación irregular.
Ich glaube, dass zu jener Zeit Druck herrschte, um die Kinderarmut zu reduzieren. Durch diese Adoptionen musste der Staat weniger Geld in die Unterstützung der Kinder stecken. Dieser Druck wurde zum Auftrag für Auslandsadoptionen. Dadurch konnte die Diktatur die Zahlen der Kindersterblichkeit reduzieren und sich gleichzeitig armer Kinder entledigen. Das System wurde von Richterinnen organisiert, die eng mit wohltätigen Organisationen der Diktatur zusammenarbeiteten. Hinter den Richterinnen stand ein System, das es ermöglichte, möglichst früh schwangere Frauen zu erkennen und ihnen nach der Geburt die Kinder wegzunehmen.
Auch in Empfängerländern hat ein langsames Umdenken begonnen. Bereits 2023 entschuldigte sich die Schweiz, da die Botschaften von Unregelmäßigkeiten gewusst hätten und trotzdem untätig blieben. Auch innerhalb des Landes hätten die Adoptionsbehörden bei der Kontrolle von Auslandsadoptionen versagt, so der Schweizer Bundesrat im November 2023. Die deutsche Bundesregierung hat bislang zum Thema geschwiegen. Dazu Marisol Rodriguez.
Auch nach Deutschland sind Kinder gekommen, die nie legal in Adoption gegeben wurden. Es ist die Aufgabe der Staaten, die Kinder empfangen haben, hier zu helfen und Nachforschungen anzustellen.
Marisol Rodriguez und Ana María Olivares haben sich deshalb auch mit dem Auswärtigen Amt in Berlin getroffen. Nach dem Treffen erklärt Rodriguez am Telefon:
Bueno, muy amables.
Sie waren sehr nett. Man weiß, dass wir die Ersten sind, die sich aufgrund des Themas an Sie wenden. Allerdings behauptete das Auswärtige Amt, keine Informationen bezüglich illegaler Adoptionen zu haben. Das ist merkwürdig, denn wir kennen Personen, die illegal aus Chile adoptiert wurden. Nach dem Treffen haben wir Ihnen weitere Informationen von der laufenden juristischen Aufklärung geschickt. Ich hoffe, dass das Auswärtige Amt seine Haltung überdenkt und eigene Untersuchungen durchführt.
Wir estamos esperando que haya una reflexión sobre eso y más que una reflexión, que es empiece una investigación.
Das Auswärtige Amt schreibt seinerseits auf Anfrage: Uns liegen keine Hinweise vor, dass die Botschaft Santiago von einem möglichen Kinderhandel zum damaligen Zeitpunkt gewusst hat. Konkrete Vorwürfe der Untätigkeit sind uns nicht bekannt. Über den konkreten Inhalt des Gesprächs mit Marisol Rodriguez und Ana María Olivares möchte das Auswärtige Amt nichts sagen. Für den adoptierten Héctor ist das enttäuschend.
Ein Rechtsstaat wie die Bundesrepublik hat die Verantwortung und die Pflicht, Unregelmäßigkeiten, illegale Praktiken und Rechtsverstößen in ihren Behörden aufzuklären, aufzudecken und Konsequenzen daraus zu ziehen.
Irreguläre Auslandsadoptionen sind trotz einzelner Initiativen in Deutschland kaum bekannt. Im Gegensatz zu seinen Nachbarländern weigert sich die Bundesregierung hier, Untersuchungskommissionen einzusetzen und Archive zu öffnen. Doch nur so kann aufgeklärt werden, welches Wissen der Bund schon in den 70er und 80er Jahren zur Problematik hatte. Es wäre ein Stück weit Gerechtigkeit für die Opfer, die Spital seit Jahrzehnten nach ihren Angehörigen suchen.
Ende März versammelten sich etwa 200 Menschen vor der US-amerikanischen Botschaft in Berlin, um gegen die US-Interventionen in Lateinamerika und die Blockade gegen Kuba zu protestieren. Ein breites Bündnis, Hände weg von Lateinamerika, gründete sich nach dem Angriff auf Venezuela Anfang 2026, um die Kräfte zu bündeln, erklärt Tuck vom Bloque Latinoamericano.
Wir haben die Kampagne Hände weg von Lateinamerika, Territorios en Resistencia, gestartet nach dem Angriff auf Venezuela unter Führung von Nicolás Maduro und Cilia Flores. Und gleichzeitig haben wir natürlich schon gewusst, dass es jetzt nicht dabei bleiben würde mit dem Angriff auf Venezuela, sondern dass es nur der Anfang ist eines verstärkten Anspruchs auf Alleinherrschaft über Lateinamerika durch die USA und dass das bedeuten würde, dass die USA weitere Schritte in die Richtung gehen würden. Und wir wollten etwas aufbauen, was quasi einerseits die ganzen verschiedenen verstreuten Initiativen zusammenbringt, aber eben auch etwas, was Menschen zusammenbringen kann über einzelne Länder hinaus.
Die Stimmung ist ausgelassen. Musik, Redebeiträge, Gesang und viele Transparente. Die Message ist klar. Hände weg von Kuba. Aber auch deutlich zu spüren, es reicht.
Die Blockade, die Trump jetzt noch einmal verschärft hat, zielt unverhohlen darauf ab, eine humanitäre Krise auszulösen. Leid und Verzweiflung den Menschen von Kuba zu bringen und ihre Regierung zu stürzen. Mehr noch, es soll das Symbol Kuba stürzen. Die Welt ist in Aufruhr. Iran, Palästina, Kurdistan, der Angriff auf Venezuela und eben Kuba. Und ich denke, wir kennen alle das Gefühl von Ohnmacht und Überforderung im Angesicht von all dem. Aber von alleine wird die USA nicht aufhören. Sie ist ein Imperium im Abstieg, das mit aller Kraft versucht, seine Stellung zu verteidigen. Dieses Jahr finden in Lateinamerika Präsidentschaftswahlen in verschiedenen Ländern statt. In Peru, in Kolumbien, in Haiti und Brasilien. Und die USA wird sich in jede einzelne von diesen Wahlen einmischen, um den Kontinent, seine Menschen und seine Reichtümer zu unterwerfen. Wenn wir alle getrennt voneinander kämpfen, dann sind wir wirklich ohnmächtig. Aber gemeinsam sind wir eben nicht machtlos.
Außerdem hat das Bündnis eine Spendenkampagne gestartet, Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser. Tuck erklärt warum.
Einerseits, weil wir ein Projekt gesehen hatten, das Solarpaneele auf die Dächer von Kubas Krankenhäuser setzen möchte, um denen eine energetische Unabhängigkeit von Erdöl zu geben und sie weniger anfällig für diese Art von Blockade und letztlich Erpressung zu machen und damit, um eben ganz konkret auch Menschenleben zu retten. Und auf diesem Treffen sind tatsächlich dann auch viele KubanerInnen zusammengekommen, die dann die Kampagne Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser gestartet haben, mit einem sehr humanitären Fokus, um es zu ermöglichen, dass Menschen auch mit unterschiedlichen politischen Ansichten sich beteiligen können, weil wir glauben, dass es sehr wichtig ist, diese direkte Hilfe zu leisten.
Auch Fernando ist Teil der Kampagne. Auf der Demo erklärt er uns,
das ist Teil einer begleitenden Kampagne. Zwei unserer Genossen sind gerade in Kuba, um den Konvoi nach Kuba und die Kampagne zu unterstützen. Ein Teil der Forderung ist die Beendigung der völkermörderischen US-Blockade gegen Kuba und solidarische Hilfe für die Bevölkerung, die diese so dringend benötigt.
Die zwei vom Bloque Latinoamericano, die gerade zur Unterstützung nach Havanna gereist sind, werden am 4. April in Berlin von der Reise berichten und eine Veranstaltung machen. Also wer mehr Infos haben möchte, findet die Kampagne vor allem auf Instagram unter Hände weg von Lateinamerika. oder Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser unter Energie für Kuba, ebenso auf Instagram.
El Salvador war lange bekannt für einen grausamen 12 Jahre langen Bürgerkrieg, später für blutige Bandengewalt. Inzwischen steht das kleine zentralamerikanische Land für einen autoritären Staatsumbau, der in der Region seinesgleichen sucht und doch immer mehr Nachahmer findet. Der 2019 zum ersten Mal gewählte, jugendlich wirkende Präsident Nayib Bukele, der sich einmal selbst als der coolste Diktator der Welt bezeichnete, verhängte vor 4 Jahren einen Ausnahmezustand, den das von ihm kontrollierte Parlament immer wieder verlängert. Bukele gelang es tatsächlich, die Bandengewalt einzudämmen und das Land in dieser Hinsicht sicherer zu machen. Doch dafür ließ er mehr als 80.000 Menschen, meist Männer, einsperren. Die meisten von ihnen sitzen jahrelang in Haft, ohne Anklage, ohne Gerichtsurteil, oft ohne Kontakt zu ihren Familien oder Rechtsbeistand.
Soy Gabriela Solórzano, soy parte del movimiento ambiental del Salvador.
Mi nombre es Samuel Ramírez, soy el fundador del movimiento de víctimas del régimen MOVIR.
Gabriela Solórzano und Samuel Ramírez sind zwei Aktive aus El Salvador, die es trotzdem wagen, die Regierung zu kritisieren und die sich nicht einschüchtern lassen wollen. Während des Bürgerkriegs von 1980 bis 1992 war Ramírez in der Guerilla-Organisation FMLN aktiv.
Pensamos que con la firma de la paz íbamos a vivir ya en un país sin violencia durante mucho tiempo.
Wir hatten gedacht, dass wir mit dem Friedensabkommen für lange Zeit in einem Land ohne Gewalt leben würden. Der Krieg der 80er Jahre hatte einen Grund, und zwar die Armut im Land. Aber als der Frieden kam, wurde die wirtschaftliche Situation nicht angegangen. Das Land wurde demilitarisiert, aber die Armut nicht bekämpft.
Während des Bürgerkriegs waren viele Familien in die USA geflüchtet. Manche Jugendliche, die dort aufwuchsen, begannen, sich in Banden zusammenzuschließen. Nach dem Ende des Krieges wurden sie von den USA wieder nach El Salvador abgeschoben und brachten das Bandenwesen quasi mit.
Al inicio no eran grupos peligrosos, pero luego fueron...
Am Anfang waren das keine gefährlichen Gruppen. Aber dann begannen sie, Gebiete, Territorien zu kontrollieren, Menschen zu unterdrücken, Schutzgeld zu erpressen, die Familien zu bedrohen und umzubringen. Sie hatten keine Seele und kein Herz. Sie wurden zu Serienmördern.
Nach dem Ende des Bürgerkriegs in El Salvador wechselten sich die rechte Arena-Partei und die linke FMLN an der Regierung ab. Aber es gelang keiner von ihnen, die Bandengewalt unter Kontrolle zu bringen. 2019 wurde Nayib Bukele zum Präsidenten gewählt. Der ursprünglich selbst aus der FMLN stammende Newcomer hatte versprochen, die Bandengewalt zu bekämpfen. Tatsächlich gelang es zunächst, die enorm hohe Mordrate im Land deutlich zu reduzieren. Laut Medienberichten gab es dafür ein heimliches Abkommen zwischen der Regierung und den drei größten Mara-Banden des Landes. Als im März 2022 das mutmaßliche Abkommen zerbrach und die Banden an nur einem Wochenende über 80 Menschen ermordeten, ließ Bukele den Ausnahmezustand ausrufen, der bis heute gilt. Die Folgen waren und sind Massenverhaftungen, massive Einschränkung der Grundrechte und eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Straftaten. Dafür leben die Menschen nun in relativer Sicherheit. Das muss auch Samuel Ramírez anerkennen.
Bukele sagte, dass wir das sicherste Land wären und dass es keine Banden mehr gäbe. Und es stimmt, man spürt mehr Sicherheit. Aber die meisten Menschen wurden nur auf Verdacht hin verhaftet, weil sie in armen Gegenden leben. Es wurde also die Armut kriminalisiert und die armen Gemeinden, wo die Banden aktiv waren. Für das Regime gelten alle als verdächtig. Also haben sie den Sohn verhaftet, den Vater und den Großvater. Ganze Familien wurden mitgenommen. Deshalb suchen die Familien jetzt nach Hilfe, um die Unschuld ihrer Angehörigen zu beweisen.
Ramírez ist Gründer der Menschenrechtsgruppe MOVIR, die es seit Ausrufung des Ausnahmezustands vor 4 Jahren gibt. Da staatliche Institutionen untätig bleiben, übernehmen Organisationen wie Movir nun die Rechtsberatung für die vielen Angehörigen von Verhafteten. Was tun im Fall einer Verhaftung? An wen soll man sich wenden? Welche Papiere muss man mitbringen? Wie kann man beweisen, dass ein Angehöriger unschuldig ist? Etwa 8000 Inhaftierte konnten ihre Unschuld beweisen und mussten freigelassen werden. Aber Zehntausende sitzen immer noch in Haft und niemand weiß, was mit ihnen passiert. Es gibt das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis Sekot und Frauengefängnisse, in denen Frauen sexuelle Dienste für Grundbedürfnisse leisten müssen. Laut Ramirez werden Inhaftierte als Arbeitskräfte etwa im Straßenbau ausgebeutet. Freigelassene berichten von Folter und unaufgeklärten Todesfällen. Und trotzdem erzielt Bukele bis heute hohe Beliebtheitswerte. Die Umweltaktivistin Gabriela Solorzano sieht den Grund dafür in der Schwäche der demokratischen Institutionen.
Esa debilidad generó esa idea de que servía la democracia.
Diese Schwäche hat eine Frage aufgeworfen. Was nützt uns die Demokratie, wenn unsere Gemeinden von den Banden kontrolliert werden? Also waren die jungen Leute und auch die Bevölkerung allgemein bereit, die demokratischen Institutionen, die ihnen nichts gebracht haben, für mehr Sicherheit zu opfern. Und das ist der Preis dafür. Der Ausnahmezustand wurde nicht nur genutzt, um Kriminelle zu verhaften, sondern auch Unschuldige oder Menschen, die aus Sicht des Staates irgendeiner Opposition angehören.
Für das neue Image von El Salvador als Sicherheitshochburg Lateinamerikas zahlt die Bevölkerung einen hohen Preis. Denn der Ausnahmezustand wurde nicht nur benutzt, um Kriminelle zu verhaften. Es trifft auch Unschuldige oder Menschen, die aus Sicht des Staates irgendeiner Opposition angehören. Wie schafft man es, in so einer Situation als Menschenrechtler aktiv zu sein, ohne Gefahr zu laufen, verhaftet zu werden?
Ich habe schon im Krieg Menschenrechte verteidigt. Ich habe damals schon Familien vertreten. Und jetzt muss ich diese Leute gegen das Regime verteidigen. Das treibt mich an. Und ja, sie wollten auch uns verhaften. Ich wurde angegriffen von Funktionären, von Bukele, von Abgeordneten. Aber ich glaube, wir haben einen starken Rückhalt bei den Leuten. Sie glauben an uns. Ich werde hier bleiben, solange es geht.
Mitte Mai 2025 wurden die Aktivisten Alejandro Enriquez und José Ángel Pérez verhaftet. Wenige Tage später wurde die bekannte Rechtsanwältin Ruth López festgenommen. López gilt als eine zentrale Menschenrechtsverteidigerin in El Salvador. Amnesty International und andere setzen sich seitdem für ihre Freilassung ein. Die Verhaftung von Ruth López war für viele ein Schock. Solorzano berichtet.
Viele Umwelt- und Menschenrechtsaktivistinnen haben das Land verlassen. Im Mai ist eine regelrechte Welle von Leuten ins Exil gegangen, um nicht verhaftet zu werden. Denn die Verhaftung von einer so prominenten Person wie Ruth López war ein Einschnitt. Sie ist in Haft, obwohl sie keine Straftat begangen hat. Sie hat einfach nur offen die Verbrechen des Ausnahmeregimes angeprangert. Ihre Verhaftung hat uns alle schockiert.
Gabriela Solorzano engagiert sich unter anderem in der Frauenumweltschutzorganisation AMAES. Auch die Umweltschützerin ist Repressionen ausgesetzt.
Esas condiciones generan un clima y un ambiente de.
Durch diese Umstände wird klar, dass wir alle, die die Entscheidungen der Regierung in Frage stellen, in Gefahr sind. Denn der Ausnahmezustand kann gegen jede Person angewendet werden, die sich widersetzt oder offen Menschenrechtsverletzungen anprangert. So wie Samuel oder wir UmweltschützerInnen.
Trotz allem gibt es vor Ort Strategien, Ideen und kleine Freiräume, um aktiv gegen Unrecht und Umweltverstöße vorzugehen. Dennoch hoffen die AktivistInnen auf Hilfe von außen.
Am stärksten appellieren wir an die internationale Solidarität als Druckmittel auf unseren Staat. Im Moment haben wir im Land wenig Aktionsspielraum, denn unsere Regierung erhält viel Unterstützung aus der Bevölkerung, die bereit ist, für das Gefühl von Sicherheit ihre Rechte zu opfern.
Druck von außen kann helfen, dass die Menschenrechtsbewegung in El Salvador auch kleine Erfolge verzeichnen kann. Ende Dezember wurden Alejandro Enriquez und José Ángel Pérez wieder freigelassen. Im Februar veranstalteten Oppositionelle eine Kundgebung vor dem Gefängnis in Santa Ana. Dort sprach auch Samuel Ramirez.
En este centro penal también hay víctimas inocentes del régimen de excepción. Creemos que es justo y necesario
Ebenfalls im Februar waren die deutschen Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut von der Linkspartei und Max Lux von den Grünen auf einer Informationsreise in El Salvador. Sie trafen sich mit Organisationen der Zivilgesellschaft und waren auch auf der Kundgebung vor dem Gefängnis in Santa Ana anwesend. Max Lux schildert seine Eindrücke.
Im Mittelpunkt unserer Reise standen die Situation der Menschenrechte, Zustand des Rechtsstaates und die politischen Gefangenen. Deswegen war es uns auch wahnsinnig wichtig, zum Gefängnis zu fahren, wo die meisten politischen Gefangenen sitzen und dort auch ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Gleichzeitig fand ich es auch wahnsinnig beeindruckend, den Mann von Ruth Lopez zu treffen, ja, der sich unfassbar engagiert für die Freilassung seiner Frau, für alle politischen Gefangenen im Land. Und der sagt, bitte vergesst uns nicht, bitte unterstützt uns. Und genau das war unser Ansinnen bei dieser Reise.
Ruth Lopez ist allerdings immer noch im Gefängnis. Ihre Untersuchungshaft wurde im Dezember um weitere 6 Monate verlängert. Auch Max Lux sieht die Rechtsstaatlichkeit in El Salvador nicht gegeben. Solange spricht sich der Abgeordnete dagegen aus, mit der Bukele-Regierung Geschäfte zu machen. Für Lux ist wichtig,
dass man die Menschenrechtsaspekte im EU-Assoziierungsabkommen mit Mittelamerika stärker stellt. Zweitens folgt natürlich konkrete nationale Menschenrechtspolitik aus Deutschland heraus gegenüber El Salvador für mich daraus. Und deswegen werden wir parlamentarisch uns auch weiterhin mit kleinen Anfragen da einbringen.
Auch Gabriela Solorzano hat eine klare Botschaft, was von Deutschland aus getan werden sollte, um zu versuchen, die Situation in El Salvador zu verbessern.
Es geht auch darum, einen anderen Teil von El Salvador zu zeigen, über den nicht berichtet wird. Die internationale Gemeinschaft und RegierungsvertreterInnen, zum Beispiel in Deutschland, haben die Möglichkeit, den Präsidenten für dessen Politik der Sicherheit auf Kosten der Menschenrechte zu kritisieren. Sie geben Gelder an El Salvador, die den Staat stärken und damit paradoxerweise diese autoritäre und antidemokratische Regierung legitimieren. Diese Gelder können an die Einhaltung der Menschenrechte gebunden werden. Wir richten uns auch an die internationale Gemeinschaft, die organisierte Zivilgesellschaft und Menschenrechtsgruppen, die seit Jahren solidarisch mit El Salvador sind. Sie sollen die Organisationen wahrnehmen, die den zu Unrecht Inhaftierten helfen und von ihren Regierenden fordern, genau zu schauen, was in El Salvador passiert.
Denn das, was im kleinen El Salvador passiert, kann auch Auswirkungen auf Europa haben, warnt Solorzano zum Abschluss.
Es geht darum, den Blick auf ein Land zu richten, das zwar sehr klein ist, aber in der ganzen Region zum Modell für den Aufstieg dieser autoritären Herrschaftsform wird. Und nicht nur in Lateinamerika, auch in Europa sind die faschistoiden und extrem rechten Regierungen auf dem Vormarsch, die uns so viel Schaden zugefügt haben.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Boca Floja, ein mexikanischer Künstler, war in Berlin zu Besuch. Er präsentierte audiovisuelles Material und sein aktuelles Album. Seine Arbeit behandelt Themen wie Migration, Identität und Erinnerung im Zusammenhang mit einem kolonialen und imperialistischen System, das bis heute wirkt. Mit seiner Genehmigung hören wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Song Sana Sana. Darin heißt es: Heile jedes Trauma in deiner Hemisphäre. Niemand weiß mehr als du über deine eigene Weltkarte. Träume vom Verbrechen und von der Strafe, von überwachenden Staaten mit strafendem Charakter.
Sana, sana, todo trauma en tu hemisferio. Nadie sabe más que tú en tu planisferio. Cuenta el cuento que en tu agenda todo es pulcro. Pragmatismo en la materia de valores impolutos. Sueña, sueña con el crimen y el castigo. Con estados vigilantes de carácter punitivo. Tiene pena de mis rústicos modales. El reflejo incandescente de mis rasgos ancestrales. Todo es propio de un performance en su casta. Por pintarse vulnerable aunque las horas estén mansas. No hay espacio más seguro que el perfil de su violencia. Que la situación de calle le regale una ponencia.
Vive en crisis el hijá que le interpela y su protesta está en la foto de unas tetas por afuera. Tiene un teatro del encono por lo injusto. Tiene sesgos de un honor que se escondió tras el arbusto.